Herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen waren in Wuthering Heights von Emerald Fennell. Und die Geschichte ist, glaube ich, den allermeisten bekannt. Ich habe extra nicht nochmal irgendwas gelesen. Ich habe das alles so weitgehend vergessen, was ich jemals über Wuthering Heights wusste, und bin dann ganz, ganz ohne irgendwelche Informationen reingegangen. Nur den Trailer habe ich gesehen und der hatte mir total gefallen. Und ich hatte gehofft, dass das so eine üppige Amour-Fou-Geschichte wird. Und ich glaube, genau das ist es geworden. Ja? Also eine Geschichte von einer Liebe, die irgendwie nicht sein darf, aber ist. Und ja, alle verrückt macht. Nicht nur die beiden, die sich wie verrückt lieben. Also bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Johanna, ich fange mal mit dir an.
Also ich habe noch relativ zerstreute Gedanken im Kopf zu diesem Film. Ich fand ihn alles in allem, glaube ich, eher unbefriedigend jetzt so unterm Strich. Er hat schöne Momente, aber, und man kann so eine Adaption oder so eine Geschichte natürlich so erzählen mit dieser Herangehensweise, die die Regisseurin hier gewählt hat. Also dieses überhöhte, anachronistische, fast musikvideohafte Inszenierung, die dieser Film hat, mit den Kleidern, die nicht wirklich in die Periode passen, mit auch übertriebenen Darstellungen teilweise, also auch von den Schauspielern und so weiter. Kann man machen, sehr Baz Luhrmann-esque und so, ja. Aber das entbindet einen nicht davon, trotzdem irgendwie was Wahrhaftiges, was Echtes, was, zumindest wahre Emotionen irgendwie auch zu porträtieren. Und irgendwie, das hat für mich der Film nur in sehr wenigen Momenten geschafft. Cathy und Heathcliff sind keine einfachen Figuren, um sie zu mögen. Ja, also sie sind im Buch anstrengend, sie sind auch in der Adaption mega anstrengend, sie sind ein bisschen irre und es ist da nicht leicht mitzugehen. Und ich habe jetzt sozusagen nie so richtig den Zugang zu den beiden gefunden. Ja, und es gibt gerade am Anfang des Filmes ein paar Momente, wie sie wie echte Menschen miteinander reden. Aber das verliert sich dann im Laufe des Filmes. Und man ist dann in diesem Mahlstrom, in den sie da so alle, die ganze Welt in sich hineinziehen. Aber wie gesagt, unterm Strich, ja, fand ich es teilweise auch etwas langatmig. Ich fand ihn ehrlich gesagt auch nicht besonders sexy, diesen Film. Ich fand es so ein bisschen künstlich und, wie gesagt, mit wenig Emotionen. Deswegen, ja, bin ich jetzt nicht ganz so happy, würde ich sagen.
Ich bin ansonsten Identifikationsjunkie. Mir kommt es ja immer so eigentlich total darauf an, dass ich mich mit Figuren irgendwie verbinden kann. Und hier war es, solange das Kinder waren, hatte ich da irgendwie eine sehr starke Beziehung. Deswegen war ich auch froh, dass so die letzten Sekunden eigentlich nochmal so zurückgeht auf ihre Kinderzeit. Weil da war ich auch emotional beteiligt. Danach nicht mehr so sehr, aber das war auch etwas, was ich hier in dem Film überraschenderweise überhaupt nicht vermisst habe, weil es gab hier so eine Spielfreude, so eine Freude an Details von der Regisseurin, was irgendwie auf mich übergesprungen ist. Also das war so barock und so überladen. Und ich habe mich schon immer wieder auf die nächste Szene gefreut und dann ist doch bestimmt auch wieder irgendwas. Und dann kam dieser verrückte Kamin mit den Händen und dann immer diese Farben, als wäre das aus einem Dario Argento-Film. Diese riesigen roten Flächen oder dass ihr Schlafzimmer praktisch eine riesige Abbildung ihrer Haut ist. Also das sind so viele Sachen, die drüber sind, die aber für mich eigentlich einen riesen Spaß gemacht haben. Aber tatsächlich so eine richtige Identifikation, gerade mit diesen beiden Liebenden, hatte ich auch nicht. Im Gegensatz zu der jungen Frau, die zwei Sitze links von mir saß, die total sich die Augen aus dem Kopf geheult hat. Also es kommt vielleicht ein bisschen auf die Perspektive an. Auf jeden Fall, ich habe auch mit den Liebenden nicht so viel zu tun gehabt, aber hatte echt überraschend viel Spaß in dem Film. Heidi.
Naja, ich sag mal so, eine Literaturverfilmung ist ja immer eine Interpretation einer literarischen Vorlage. Ja, und es gab ja einen berühmten Film, eine berühmte Verfilmung von 1939 von William Wyler, der ja auch ganz stark eingegriffen hat in diese Geschichte und hat daraus im Grunde eine tragische Liebesgeschichte gemacht und den zweiten Teil der Rache weggelassen. Ja, auch das war eine sehr weitgehende, sage ich mal, Interpretation. Das war ja 1939 so ein absoluter Kassenschlager. Ja? Laurence Olivier wurde ja auch damit berühmt. Und diesmal ist es auch so. Es ist eine Interpretation dieses Werkes, das ja so einfach gar nicht zu lesen und zu verstehen ist. Weil es fällt ja raus aus diesen üblichen Liebesromanen. Ja? Einerseits, dieses Zitat kommt ja auch in dem Film vor, heißt es, eigentlich sind wir eins, eine Seele, und andererseits dann diese große, sage ich mal, diese Liebe, die sich in Aggression und gegenseitiges Vernichten widmet. Und dazwischen ist aber, sage ich mal, das Buch nimmt dich so mit in diesen Denkvorgang und entscheidet sich halt nicht für eine Interpretation. Und im Grunde ist ja auch was sehr Philosophisches da drin. Und ich finde, hier in diesem Film, der hat mich überhaupt nicht gepackt, null. Am ehesten noch die Kinderszenen, das ist in dem Buch auch so, man hat so Charles Dickens-Empfindungen, ja. Das ist in dem Buch auch so, diese Kinderszenen nehmen einen sehr, sehr stark an. Aber hier wurde ja auch ganz viel reduziert, was ja einerseits okay ist. Ja, man muss ja reduzieren, aber meiner Meinung nach hat es nicht funktioniert. Zwei Beispiele. Im Buch heißt es, Heathcliff ist dunkel. Das heißt, das ist eine Interpretation im Grunde. Damals wurde der Sklavenhandel abgeschafft und wir wissen, die Geschwister Bronte haben gelesen, da in ihrem einsamen Pfarrhaus. Ja, und deswegen, es gab dann schon halt Leute, die dann dunkelhäutige Leute, die in Liverpool rumgelaufen sind. Und das kommt so in dieses Buch hinein. Und auch dieses Weglassen oder sich sehr, sehr nur auf bestimmte Figuren projizierende, hat aus meiner Sicht das große Problem, dass der gesellschaftliche Kontext wegfällt. Mhm. Weil es geht natürlich auch um Armut und wie überlebt man. Und das, finde ich, ist ein Riesenverlust. Und dieses ewige Margot Robbie heult, und dann heult sie wieder und man steht wieder im Sturm. Das macht das nicht wett. Und ich dachte, ach, schon wieder. Oh, nochmal. Und dann ist es auch wirklich so, es funktioniert auch nicht als Liebesfilm. Ja? Sondern man denkt, okay, Jacob Elordi, toll. Margot Robbie, toll. Aber irgendwie funktioniert es. Also hat es für mich nicht funktioniert. Und zwar, weil es so abstrahiert ist. Und das, was du eben gesagt hast, was du so lustig fandst, diesen Effekt hatte ich in Poor Things. Ja? Aber komplett. Da wusste ich ja gar nicht, wo ich zuerst hingucken sollte. Und in diesem Film nicht. Hier hat es mich immer rausgehauen, im Grunde, aus der Szene. Am interessantesten fand ich noch die Interpretation der Erzählerin. Ja? Also das ist ja die Nelly, die ist ja im Grunde die Erzählerin. Die wird aber auch merkwürdigerweise in so eine andere Rolle gedrängt. Und gut, man soll das jetzt nicht so viel mit dem Buch vergleichen. Jetzt mal nochmal zurück. Als Film, muss ich sagen, hat es mich überhaupt nicht. Ich bin ständig rausgefallen, dachte immer nur, die Musik ist zu laut, jetzt kommt schon wieder so viel Musik, jetzt wird schon wieder so ein richtiger Schwall von Musik auf eine Szene gegossen, aber die Szene ist wieder die ich vorher schon gesehen habe. So ging es mir und ich fand es im Grunde echt enttäuschend und hat auch, sag ich mal, diese Haltung dieser jungen Frau Emily Bronte, was sie an Brüchen zeigen wollte, geht mit dem Film nicht auf.
Das hätte mich aber jetzt auch gewundert, wenn jetzt eine Frau, eine Regisseurin 2026 sich in allererster Linie darum gekümmert hätte, was wollte eigentlich Emily Bronte? Ich glaube, das ist der Regisseurin ziemlich egal. Ich glaube, sie setzt einen ganz anderen Schwerpunkt. Also das, was vorhin...
Aber es muss ja einen Grund geben, warum sie sich überhaupt diesem Werk zugewandt hat. Also, sie macht ja nicht irgendwas abseits davon.
Naja, aber sie interessiert sich für was anderes, als Emily Bronte sich da interessiert hat.
Ja, aber sie interessiert sich für Emily Bronte.
Ich hatte tatsächlich Glück, dass ich mich überhaupt nicht mehr mit der Vorlage beschäftigt habe, weil ich ihn einfach nur als wirren optisch total überzuckerten Film genießen konnte, in Anführungszeichen. Ja, er funktioniert tatsächlich nicht als Liebesfilm, aber als Unterhaltung hat er zumindest für mich heute funktioniert.
Genau, aber die Frage ist, was bleibt dann noch übrig von dem Film, wenn er auch nicht als Liebesfilm funktioniert? Weil ich stimme Heidi absolut zu, der ganze gesellschaftliche Kontext fällt sehr in sich zusammen in diesem Film. Und das heißt ja, man kann sozusagen optisch Spaß daran haben an diesem Film und man kann auch an einzelnen Momenten und einzelnen Szenen Spaß haben. Ja, und ich finde jetzt auch nicht, dass Jacob Elordi und Margot Robbie das total schlecht gemacht haben. Ich weiß nicht, ob sie die richtig gecastet waren unbedingt, weil Margot Robbie ist ja Mitte 30 und ich glaube irgendwie, dass Kathy wesentlich jünger ist. Also sie in der Buchvorlage, also sie strahlt ja sozusagen, müsste eigentlich eine Reife haben sozusagen, die nicht so richtig, also sie strahlt eine Reife raus, die eigentlich gar nicht so richtig zu der Story passt, sage ich mal so. Deswegen, wie gesagt, auch aus meiner Sicht nicht ganz gelungen, trotzdem irgendwie keine verschwendete Zeit, fand ich. Ich fand jetzt irgendwie schon, was ich auch sagen muss, also ich hatte von der ganzen Konversation, die es um diesen Film gibt, also in Social Media und so weiter, habe ich fast noch was Trashigeres erwartet, als ich jetzt bekommen habe. Also er war nicht so sozusagen in der Gosse, wie ich eigentlich dachte, als ich komme. Und das fand ich gut. Ja, also es war nicht so, dass sie sozusagen, glaube ich, einen Anspruch komplett sozusagen, also sie ist, glaube ich, nicht daran mit dem Anspruch, ich mache alles anders und ich mache irgendwie jetzt nur noch mein Ding und so, sondern ich glaube schon, dass sie die Vorlage im Kopf hatte und dass sie auch sozusagen eine Vision hatte zu diesem Film, ja, und das sieht man schon und da muss man, glaube ich, schon fair sein, ja.
Was dem Film vielleicht fehlt tatsächlich ist Tiefe. Also wir haben jetzt gerade Hamnet geguckt und Train Dreams und sind da einmal quer durch wirklich existenzielle Sachen sozusagen durchgezogen worden. Und das gibt's hier gar nicht. Ja? Und tatsächlich sind die Kinderdarsteller wirklich überzeugender. Und ja, das ist richtig. Heidi.
Ja, und der Anfang ist für mich das Beste, weil der Vater sehr gut ist. Und dann hat man nämlich auch noch das Gefühl, dass es eine gesellschaftliche Umgebung gibt. Und das sind für mich die stärksten Szenen. Und der war auch sehr, sehr gut. Also wenn man das Gefühl hat, es sind da nicht nur 3-4 Leute unterwegs, ja.
Tatsächlich, am Anfang sehen wir eine Szene, wie jemand an Galgen gehangen wird, eine Hinrichtungsszene. Und die hat mir sowohl optisch als auch akustisch und von allem, vom Schnitt her, total gut gefallen. Auch wie die Menschen da reagiert haben. Und ich hatte das Gefühl, okay, die Regisseurin, die gibt auch gleich den Fuß aufs Gas und mal sehen, ob sie ihn runternimmt. Und sie nimmt eigentlich den Fuß nie vom Gas runter. Irgendwie ist jede Szene irgendwie mit einem akustischen oder optischen Ausrufezeichen oder Margot Robbie heult noch lauter und ist noch blasser oder was auch immer. Gut, dann bin ich mal gespannt, was wir hier für Punkte am Ende noch haben.
3.
Ich gebe 5 Punkte.
Ich gebe 6 Punkte allein für den Mut, das so knallig zu machen. Vielen, vielen Dank und dieser Podcast steht unter
Creative Commons.
Dankeschön.